Okay, wir würden dann anfangen, wenn alle bereit sind. Vielleicht ganz kurz vorweg, bevor ich Christian nochmal detaillierter vorstelle. Sie haben ja heute hier Anke Domscheit-Berg, unsere Bundestagsabgeordnete, erwartet, die das Ganze anstelle von mir moderiert. Leider ist Frau Domscheit-Berg wie alle anderen auch nur ein Mensch und ist deshalb auch mal krank. Und das ist jetzt leider passiert, sodass ich kurzfristig für die Bundestagsabgeordnete einspringen musste. Tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich kann es nur halbwegs so gut machen. Ich soll Sie alle grüßen und Sie nochmal entschuldigen. Ich bin Claudia Sprengel, die Kreisvorsitzende der Linken hier und die Mitarbeiterin von Frau Domscheit-Berg.
Mir tut das auch leid, aber mir tut es auch nicht leid.
Danke. Dann vielleicht zu dem Herrn, der neben mir sitzt. Das ist Christian Gesellmann. Ich habe extra gelernt, wie ich es richtig ausspreche. Jahrgang 84, hat Politikwissenschaften und Germanistik studiert in Jena und ist jetzt selbstständiger Journalist und Autor bei den Krautreportern unter anderem und hat dafür auch schon einen Preis gewonnen, nämlich den Alternativen Medienpreis 2016. Willst du mich berichtigen?
Ja, es sind mehrere Preise, aber es ist nicht so wichtig.
Kannst die alle aufsuchen, wenn du möchtest. Er hat letztes Jahr gemeinsam mit seinem Kollegen von den Krautreportern, Josa Maria Schlegel, ein Buch geschrieben, mich Ostdeutschland verstehen. Und dazu will er uns jetzt ein bisschen was erzählen.
Ja, zum Buch. Also, wir haben ganz kurz überlegt, ob nicht über Hanau, Walter Lübcke und die jüngsten Entwicklungen sprechen heute Abend. Ich würde gerne lieber mit euch über die Treuhand reden, weil in der Regel in der Diskussion kommen wir vielleicht dann doch irgendwann noch auf Rechtsextremismus, aber ich habe festgestellt, dass die Treuhand ein Thema ist, was latent immer da ist, wo auf jeden Fall jeder auch eine Meinung zu hat, wo das Wissen darüber nicht so groß ist. Und ich fand das auch selbst immer extrem schwierig, da irgendwie aus Zeitungsartikeln mir da eine Meinung zu bilden, weil ich immer das Gefühl habe, dass das Thema ist so groß, man liest dann einen Zeitungsartikel und einem fehlen so die kompletten Zusammenhänge. Es ist immer wie so aus einem fahrenden Zug rausgeschrien. So. Und was wir bei Krautreporter machen, das ist dann halt in solchen Fällen mal so ein Thema nehmen und in seiner vollen Länge, so episch lang, so wie einem alle Kommunikationswissenschaftler oder so, Journalistikprofessoren und Zeitungsverleger sagen, sowas darf man überhaupt nicht machen, sowas liest keiner. Aber dann schreibt mir halt mal einen Text, wo man auch mal 45 Minuten braucht, um den zu lesen. Aber der Anspruch ist, dass man dann das Thema so gut verstanden hat, dass dann auch die Zeitungsartikel Sinn machen. Und das machen wir jetzt mit dem Thema Treuhand. Und weil das jetzt auch ein Stündchen lang wehtun wird, ich hoffe nicht ganz so doll, würde ich am liebsten direkt einsteigen. Hallo, habe ich auch überhaupt nicht gesagt. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich hätte mich auch gefreut, Anke kennenzulernen. Sie ist eine der ganz wenigen Politikerinnen, die ich tatsächlich auf den sozialen Medien verfolge, obwohl ich mit Stricken nichts am Hut habe, aber weil das sehr informativ ist einfach.
Katzen vielleicht. Sie mag Katzen auch sehr gerne. Ja. Sehr viele Bilder.
Und auch weil dieser Ort hier ja so eine tolle Geschichte hat, das Haus der Offiziere, habe ich mir mal zumindest im Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Das ist toll. Die Treuhand. Verständlich erklärt. Er ist als Gespräch aufgebaut. Claudia muss jetzt die Fragen stellen.
Sehr gerne.
Schieß los.
Die Treuhand, warum denn jetzt schon wieder ein Artikel über dieses alte Ossi-Wessi-Thema?
Weil die Treuhand die Wirtschaft in Ostdeutschland ganz entscheidend geprägt hat und dabei sind ein paar Sachen passiert, die viele Ostdeutsche bis heute stark stören.
Was denn zum Beispiel?
Ich schau dir einmal diese Zahlen an. Hier ist jetzt eigentlich eine Grafik. 80% der Betriebe der DDR hat die Treuhand an Westdeutsche verkauft. 15% an Ausländer und 5% an Ostdeutsche.
Nur 5% an Ostdeutsche? Das ist natürlich wirklich ziemlich wenig.
Und das hat sich bis heute kaum verändert. Zurzeit gehören Ostdeutschen nur etwa 15% der Betriebe im Osten. Auf den Chefsesseln sind sie stark unterrepräsentiert, nicht nur in der Wirtschaft, auch in den Kulturbetrieben und Hochschulen. Und sie verdienen immer noch deutlich weniger.
Aber trotzdem, das mit der Treuhand ist doch schon fast 30 Jahre her. Spielt das heute noch eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Ostdeutsche Kommunen haben im Durchschnitt gerade einmal die Hälfte der Steuereinnahmen pro Kopf im Vergleich zu westdeutschen Kommunen. Denn die wichtigste Einnahmequelle für Städte und Gemeinden sind die Gewerbesteuern, die Unternehmen zahlen. Dadurch, dass die meisten Betriebe im Osten nicht den Menschen vor Ort gehören, sondern häufig immer noch die verlängerte Werkbank westdeutscher Betriebe sind, zahlen sie auch den Großteil ihrer Steuern nicht im Osten.
Warum?
Den Hauptanteil der Steuern zahlt ein Unternehmen dort, wo es seinen Hauptsitz hat. Und dort, wo die Konzernzentrale ist, sind in der Regel auch die am besten bezahlten Jobs, sowie die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Zwickau, wo ich herkomme, zum Beispiel, hat eine technische Hochschule, wo eigentlich der Großteil der deutschen Autoingenieure ausgebildet wird. Aber die haben im zweiten Semester spätestens einen Werksvertrag in der Tasche und dann sind die in Baden-Württemberg oder in Bayern. Zwickau kommt, Pirch hat zwar mal eine Gastprofessur gehabt in Zwickau und hat auch Geld gespendet, aber dauerhaft ist das halt ein Unterschied zu den Städten wie Ingolstadt, München und Wolfsburg natürlich, wo diese Steuereinnahmen dann kontinuierlich höher sind. Wenn ein Betrieb in Thüringen Motoren für Mercedes herstellt, die dann im Stammwerk in Stuttgart in die Autos eingebaut werden, profitiert die Stadt Stuttgart davon also gleich doppelt. Ungefähr jeder dritte Motor aus dem Hause Daimler wird übrigens in Thüringen gebaut.
Gleich kommt noch das alte Argument, dass der Osten auch kein DAX-Unternehmen beheimatet.
Ja, denn man darf nicht unterschätzen, welche Auswirkungen das auf die kommunalen Finanzen hat. Denn fast jedes der 30 Unternehmen, die im deutschen Aktienindex geführt werden, gehören zu den größten Arbeitgebern auch im Osten Deutschlands. Siemens, Volkswagen, BMW, Continental, Daimler, die Telekom, die Deutsche Post, die Chemieindustrie und so weiter. Die sind ja nicht nur im Westen tätig. Und es sind nicht nur die börsennotierten Unternehmen. Von den größten 500 Konzernzentralen liegen 464 im Westen und 36 im Osten Deutschlands. Und deshalb sagt zum Beispiel Bodo Ramelow, jetzt muss man gar nicht mehr dazu sagen, wer das ist, jetzt wissen das immer alle, Thürings linker Ministerpräsident, der sagt, Thüringens Steuerkraft pro Kopf liegt bei 53% des Bundesdurchschnitts, die Wirtschaftskraft bei 74%. Dies sind alles Konsequenzen auch aus den Weichenstellungen der Treuhandpolitik.
Okay, was hat die Treuhand denn nun genau gemacht?
Ab Juli 1990 gehörten ihr alle 8.400 einst nach sowjetischem Vorbild verstaatlichten sogenannten volkseigenen Betriebe der DDR. Aufgabe der Treuhand war es, sie zu privatisieren. Praktisch über Nacht wurde die Anstalt so zum größten Arbeitgeber der Welt, verantwortlich für 4 Millionen Arbeitnehmer. Weiß jemand, was heute der größte Arbeitgeber der Welt ist? Amazon, das ist lustig, Amazon kommt immer. Ja, Amazon hat ungefähr 700.000 Mitarbeiter, ist Platz 6. Volkswagen ist Platz 7 mit 600.000. Toyota ist auch irgendwo in der Größenordnung. Der größte ist, nein, es sind Nummer 2 und 3. Größter ist Walmart in den USA mit 2,4 Millionen. Die Treuhand hatte über Nacht 4 Millionen. Also das für die Größenordnung allein schon mal. In ihrem ersten Jahr wurde ihr Vorstand ermordet, die Berliner Niederlassung abgebrannt, die Zentrale mehrfach besetzt. Die Treuhand mutierte zum Feindbild schlechthin. Aber sie machte weiter, privatisierte, sanierte und liquidierte Betriebe wie am Fließband. Unternehmen mit hunderten Mitarbeitern wurden teilweise im Minutentakt an Interessenten verkauft, die in den überfüllten Fluren der Treuhandniederlassungen warteten. 1994 erklärte die Anstalt ihre Aufgabe für erfüllt. Rund 2,5 Millionen Arbeitsplätze in Ostdeutschland waren da verschwunden, 4.000 Unternehmen dicht gemacht, 250 Milliarden D-Mark Schulden aufgelaufen.
Wow, war das nicht ein Riesenthema in den 90ern? Warum reden wir jetzt erst darüber?
Allgemein schien sich die deutsche Politik in Ost wie West damit abgefunden zu haben. Und das ist ein Fehler, den vor allem eine Partei nun für sich nutzen kann, die ansonsten mit wenig anderem als ihrem Rassismus auffällt.
Dann meinst du natürlich die AfD.
Ja, also der Artikel ist erschienen im letzten September oder im Juli, also kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die AfD macht gerade mit den Ungerechtigkeiten der Wendezeit Wahlkampf in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, wo im Herbst jeweils der Landtag neu gewählt wird. In keiner Partei ist der Anteil der Menschen, die sagen, vor 1989 sei die Lebenssituation besser gewesen, annähernd so hoch wie bei der AfD. Aber die AfD hat das Thema nicht zuerst wiederentdeckt. Erinnerst du dich, wie mit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 die Zahl fremdenfeindlicher Straftaten so gut wie überall in Deutschland stark anstieg, im Osten allerdings besonders stark?
Ja, die Rechtsradikalen stiegen wieder aus ihrer Versenkung auf und die AfD stieg zu einer erfolgreichsten Partei auf.
Ja, und seitdem fragt sich Deutschland wieder, was mit den Ossis eigentlich verkehrt ist, ob die ein Problem mit der Demokratie generell haben. Seitdem wird auch wieder viel über die ziemlich unerforschte Geschichte der Treuhand gesprochen, vor allem im Osten. Und seit kurzem fragen sich immer mehr junge Menschen hier, ob der Hass von heute etwas mit den Ungerechtigkeiten von damals zu tun hat. Darüber hat mein Kollege Josa geschrieben in seinem Artikel: Den jungen wilden Ostdeutschen gelingt etwas, an dem Parteien und Politiker verzweifeln. Ab Seite XX in diesem Buch. Josa hat Philipp Rubach, einen Gründer der Initiative Aufbruch Ost, porträtiert, der zwar erst 6 Jahre nach der Wende geboren wurde, aber dennoch ständig mit der Treuhand konfrontiert wird, wenn es in der Familie um Politik geht. Ich zitiere mal einen Absatz aus Josas Artikel. An jedem Kaffeetisch, sagt Rubach, fängt der Opa heute von neuem an. Von den Westdeutschen, wie sie mit schwarzen Aktenkoffern kamen, wie sie sagten, jetzt ist Schluss hier, wie sie die Ferienwohnungen des Betriebs in den Westen verkauften. Aber außer dem Kaffeetisch schien den Opa niemand anhören zu wollen, gerade die Politik nicht. Rubach sagt, es gibt für das Thema Treuhand bis heute keinen Erzählraum. Und deshalb, so glaubt er, ließ sich die Wut der Ostdeutschen jetzt so leicht in eine andere Richtung lenken. Rubachs Kampf für den Osten, das merkt man schnell, gilt auch der AfD. Für diejenigen, die direkt von den Entscheidungen der Treuhand betroffen waren, weil sie ihre Jobs verloren und damit oft auch jede Perspektive, ist die Anstalt immer noch ein Stück Gegenwart. Denn es folgte nie eine Zukunft auf sie, wie du in dem Porträt eines Ingenieurs lesen kannst, den wir in Leipzig getroffen haben. Ich muss kurz erzählen, wir haben bei einem Street Art Festival, also Graffiti und Skulpturen und sowas, das fand statt am Rand von Leipzig auf dem Gelände der ehemaligen Pittlerwerke. Es war ein großes Maschinenbauunternehmen zu DDR-Zeiten und jetzt 30.000 Quadratmeter Leerstand seit 30 Jahren. Und dieses Festival war das erste, was dort war, und mit denen haben wir eine Medienpartnerschaft gemacht und sind da eingezogen für die 6 Wochen Dauer von dem Festival, weil wir wollten mit den Festivalbesuchern ins Gespräch kommen, um zum Beispiel die Gliederung für das Buch zu besprechen. Und das Publikum war halt hauptsächlich so, eher so Kunst- und Hipster-Szene, würde ich jetzt, eher so Konnewitz-Publikum. Ab und zu sind aber so Grüppchen älterer Herren über das Gelände gestreunert und haben so ganz ehrfürchtig auf diese Fabrikhallen gezeigt, und die haben wir dann reingewunken und haben den in Klaas Müller-Thurgau hingestellt und haben gesagt, erzählt doch mal. Das waren Leute, die haben 8 € Eintritt bezahlt, um nach 30 Jahren nochmal ihre Arbeitsstelle zu sehen. Und über einen haben wir ein Porträt geschrieben, der dann halt auch erklärt hat, dass das nicht einfach nur ein Arbeitsplatz war, ne? Dass halt irgendwie die Wohnung war vom Betrieb und der Kindergarten und der Sportverein und die Blaskapelle und so weiter. Und wir dachten, wenn wir den porträtieren, wäre das ein guter Weg, unseren Lesern mal zu zeigen, was die Treuhand eigentlich so, warum das so ein Thema ist und warum diese Anerkennung der Lebensleistung, dieser Feuilleton-Begriff, was da eigentlich so dahinter stehen könnte.
Eure Leser sind wahrscheinlich eher Publikum nach 89.
Mit 50, wann ist man da so geboren ungefähr?
68?
Nee, schon.
69?
Nee, so Mitte 30 bis Mitte 40 ist so der Schnitt, glaube ich, bei uns ungefähr. Aber eher westdeutsch auf jeden Fall. Und die haben das nicht verstanden. Die haben dann kommentiert, warum. Die haben das nicht verstanden, warum der mit 55 nie wieder einen Job gefunden hat. Die haben gesagt, wenn der so ein geiler Ingenieur war, vielleicht war der auch dann nicht flexibel genug irgendwie. Vielleicht hat der irgendwie, oder konnte sich nicht einstellen auf den Kapitalismus und deswegen hat es nicht funktioniert. Und das ist ein so ein Grund, warum wir mit dem Artikel dann so einen großen Bogen geschlagen haben, weil das nicht so einfach zu verstehen ist. Und das ist schon mal eine Erkenntnis, finde ich. Für mich war das auf jeden Fall eine Erkenntnis und eine, die sich auf den Lesungen in Westdeutschland auch immer bestätigt. Die haben überhaupt keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Wir können ihre Erfahrung gern nachher noch einbringen. Aber, okay, machen wir weiter im Text. Es gibt nun auf jeden Fall eine Menge neuer Bücher, Forschungsansätze, Studien, Ausstellungen, Diskussionsrunden und Veranstaltungen wie Kombinatsdirektoren erzählen zur Treuhand. Einig sind sich alle darin, dass die Erinnerung der West- und Ostdeutschen an die unmittelbare Nachwendezeit kaum unterschiedlicher sein könnte.
Inwiefern?
Dazu habe ich die Krautreporter-Mitglieder nach ihrer Meinung gefragt. Bei den Mitgliedern aus dem Osten steht die Treuhand für eine Politik, die hauptsächlich mit Betrug, Enteignung und Kolonialisierung verknüpft wird. Bei denen im Westen für eine zwar schmerzhafte, aber alternativlose und letztlich erfolgreiche Strategie, die vor allem viel gekostet hat. Ich habe mal, also das ist jetzt nicht bei der Umfrage, die ich gemacht habe, da haben ungefähr 30 Mitglieder mitgemacht. Das ist jetzt aber nicht nur meine Erkenntnis. Treuhandforscher, die das auf einer repräsentativen Basis untersucht haben, die haben das genauso festgestellt. Und ich gebe mal zwei repräsentative Zitate von einem Mitglied aus Weimar, Ludwig, der sagt: Das Problem oder die Probleme, die heute den Osten prägen, sind meines Erachtens hauptsächlich durch die Treuhand verursacht. Ich befürchte, dass sie vorsätzlich so gehandelt hat und daher habe ich in dieser Frage ziemlich viel Wut im Bauch, auch wenn ich das nicht weiter belegen kann. Und dann hat mir noch geschrieben Elisabeth aus Frankfurt am Main, die sagte, als Wessi darf man sich ja eigentlich nicht dazu äußern, weil die Treuhand ja die Ursache allen Übels ist und niemand mehr in Erinnerung hat, wie runtergekommen die DDR-Wirtschaft war.
Kurz, zur Treuhand gibt es nur extreme Meinung?
Leider. Denn, wie der Magdeburger Sozialwissenschaftler David Begrich erklärt, die Folgewirkungen des Umbruchs werden bis heute unterschätzt. Solange im Osten eine Wahrnehmung eint, man sei von den Westdeutschen über den Tisch gezogen worden, muss man sich nicht mit der Frage beschäftigen, was es hier in den 90ern auch an hausgemachten Fehlern gab. Zitat Ende. Für die Ostdeutschen ist dieses Gefühl, über den Tisch gezogen worden zu sein, fest mit dem Namen Treuhand verknüpft. Der Treuhandforscher Markus Böck aus Bochum nennt sie deshalb Traumatisierungsanstalt und der Verwaltungswissenschaftler Wolfgang Seibel Blitzableiter. Und das ist zumindest teilweise unfair.
Jetzt fängst du an, die Treuhand zu verteidigen, oder was?
Ja, ein bisschen, weil selten berücksichtigt wird, was für eine enorme Aufgabe die Anstalt zu bewältigen hatte und unter wie viel Druck ihre Mitarbeiter dabei standen. Weil, mal abgesehen von der schieren Größe, gab es einen vergleichbaren Vorgang auch einfach noch nie. Also es gab in den gesamten 80ern vielleicht um die 1000 Privatisierungen staatlicher Unternehmen. Und die fanden alle in einem marktwirtschaftlich stabilen Umfeld statt. Die Treuhand hatte ein Vielfaches zu tun und das im Umfeld eines zerfallenden Staates. Das Thema bietet also eine Menge Zündstoff.
Lass uns mal über den Namen sprechen, Treuhand. Das klingt so vertrauenserweckend. Passt so gar nicht zu dem, was du über sie gesagt hast.
Ja, witzig, dass dir das auch aufgefallen ist. Denn es scheint tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Namenswahl und der öffentlichen Kritik an der Anstalt zu geben. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass die Treuhand 1994 nicht einfach aufgehört hat zu existieren. Es gab einen schönen Dokumentarfilm bei der ARD und bei Arte. Da stand Birgit Breuel ziemlich im Mittelpunkt, die zweite Präsidentin der Treuhand. Und da gibt es ein Bild, wo man sieht, wie Birgit Breuel das Schild abschraubt von der Treuhandanstalt. Und dann nimmt die das unter den Arm und winkt nochmal den Journalisten und sagt, tschüss, das war's. Und ab dem Tag bricht die Berichterstattung über die Treuhand ab. Also Medienanalysen dieser Zeit, es geht so. Und seitdem werden eigentlich immer nur so Best-ofs gesendet. Die Anstalt gab es aber weiter. Sie hieß nach 1995 nur Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Und ja, unter ihrem neuen Namen wurde die Anstalt von ihren Kritikern schnell vergessen.
Scheiß Treuhand lässt sich aber auch viel leichter rufen als Scheiß Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben.
Eben. Der Begriff Treuhand hat mehrere Bedeutungen. Im Prinzip geht es aber immer um das Gleiche. Dem Treuhänder wird eine Sache anvertraut, die ihm nicht gehört, damit er sich drum kümmert, während der eigentliche Eigentümer mit sich selber klarkommt.
Warum braucht es überhaupt eine Treuhand in Ostdeutschland?
Bei der Treuhandanstalt, also was die Treuhandanstalt in ihre Hände bekommen hat, war eine komplette Volkswirtschaft. In der BRD, heute wie damals, gibt es die soziale Marktwirtschaft. Das heißt, Eigentum ist geschützt. Krautreporter zum Beispiel gehört den Mitgliedern unserer Genossenschaft. Volkswagen gehört der Familie Porsche und dem Land Niedersachsen. Die Deutsche Bank gehört Investmentfonds aus China, Katar und den USA. Die Deutsche Bahn gehört dem Staat und so weiter. Im Wirtschaftssystem der DDR gab es offiziell aber kein Eigentum. Alles gehörte allen. Wie? Betonung auf Wirtschaftssystem.
Wie, es gab kein Eigentum?
In der DDR gab es die zentrale Planwirtschaft. Die Industrie- und Landwirtschaftsbetriebe im Inland tauschten ihre Waren untereinander nach zuvor festgelegten Plänen, also die berühmten Fünfjahrespläne. Und international tauschten die anderen Länder des Warschauer Pakts ihre Waren und Rohstoffe ebenfalls untereinander. Alles gehörte allen, das ist im Prinzip die Bedeutung von volkseigener Betrieb. Aber eben nur im Prinzip und nur theoretisch, denn die Bürger der DDR besaßen keinerlei Anteilsscheine, Aktien oder ähnliches um sich auf ihren Teil vom Kuchen berufen zu können. Formal unterstand das Volkseigentum der DDR Partei und Staatsführung.
Man könnte also auch sagen, keinem gehört irgendwas.
Ja, mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten musste geregelt werden, wem die Betriebe, ihr Kapital und ihre Immobilien sowie Grundstücke in Zukunft gehören würden. Und bis dahin wurde alles einer Treuhandanstalt anvertraut.
Nach welchen Vorgaben hat die Treuhand denn Betriebe verkauft? Soll es vor allem schnell gehen? Wollte man Arbeitsplätze erhalten?
Die zweite Präsidentin der Treuhand, Birgit Breuel, hat drei Grundsätze für ihre Mitarbeiter formuliert. Schnell privatisieren, weil wir der Auffassung sind, dass Privatisieren die beste Form der Sanierung ist. Das zweite Motto heißt entschlossen sanieren. Da, wo Zukunft möglich ist, soll Sanierung durchgeführt werden, um auch hier den Menschen mehr Mut und Hoffnung zu machen. Und das dritte Motto heißt behutsam stilllegen.
Geht es vielleicht noch ein bisschen konkreter?
Ja, nee. Das klingt wirklich blöd, aber es ist so. Zuständig für die Treuhand war das Finanzministerium unter C.O. Weigel von der CSU. Weigel verglich den Aufbau Ost gern mit dem Wiederaufbau der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. So wie damals müsste sich der Staat raushalten, wenn das kreative Chaos des Marktes die Wirtschaft in Gang bringt. Und dementsprechend, was ja auch so schon eine völlig ahistorische Aussage ist, also der Staat hat sich ja nicht rausgehalten beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Jedenfalls verlangte er von der Treuhand eigentlich nur eins, sich möglichst schnell wieder in Luft aufzulösen. Soziale oder politische Erwägungen sollten keine Rolle spielen. Das wird auch an diesem kuriosen Fakt deutlich. Der Kanzler der Einheit, Helmut Kohl, stattete der Anstalt, die die Wirtschaft der beiden Länder vereinigen sollte, in 4 Jahren nur einen einzigen Besuch ab.
Hä? Warum das denn?
Man wollte einen vermeintlichen Fehler der bundesrepublikanischen Politik der vergangenen Jahrzehnte vermeiden. Betriebe und Wirtschaftszweige, die nicht mehr wettbewerbsfähig waren, sollten nicht künstlich mit Subventionen am Leben erhalten werden. Also was da immer so als Beispiel genannt wurde und ja auch noch lang darüber hinaus, war immer der Bergbau im Ruhrpott, die Kohle. Das waren 600.000 Arbeitsplätze, von denen man ab den 60ern wusste, das ist nicht wettbewerbsfähig. Die Australier machen inzwischen billigere Kohle. Und damals in den 60ern hat die Politik den Kumpels im Ruhrpott versprochen, keine betriebsbedingten Kündigungen, keine einzige. Und ist ja auch mal erwähnenswert, das Versprechen wurde gehalten. Die letzte Zeche hat Ende 2019 zugemacht, Prosper Haniel in Duisburg. Das war der Abbau. Also man hat schon auch eine andere Vorstellung gehabt, wie die Theo Weigel dann angebracht hat mit dem kreativen Chaos. Aber man wollte das halt einfach nicht auf den Osten anwenden nach der Wende. Also diese geduldige, sozialverträgliche Politik wollte die Regierung in Bonn in Ostdeutschland nicht anwenden. Der spätere Bundespräsident Horst Köhler war Anfang der 1990er Jahre im Finanzministerium beschäftigt und prägte einen Satz, der vielen Ostdeutschen im Gedächtnis hängen geblieben ist: Es muss auch mal gestorben werden.
Und wie viele Betriebe wurden liquidiert?
Als die Treuhand 1994 ihre Arbeit beendete, hatte sie die VEBs in 12.000 Einzelteile zerlegt. Ein Drittel, also 4.000, wurde dicht gemacht.
Und der Rest?
Die Hälfte der 12.000 Betriebe wurde privatisiert und verkauft. Fast alle gingen an westdeutsche Firmen und Unternehmen aus dem Ausland. 2% der Betriebe gingen an Kommunen. 13% wurden an ihre früheren Besitzer zurückgegeben.
Was heißt, Betriebe wurden zurückgegeben?
In der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR wurden nach dem Zweiten Weltkrieg viele Firmeneigentümer, Bauer und Grundstücksbesitzer enteignet. Also es gab ja mehrere Wellen der Verstaatlichung. Ne? Manchmal wurden die Bürger entschädigt, wenn ihr Eigentum verstaatlicht wurde, und manchmal nicht. Und auch nach der Wende gab es in dieser Frage nicht wirklich Gerechtigkeit. Es bekamen nur diejenigen ihr Eigentum zurück, die nachweisen konnten, dass sie teilungsspezifisches Unrecht erlitten haben. Mit anderen Worten, wer von der DDR angearscht wurde, weil er in die BRD geflüchtet war, der hatte Ansprüche. Wer von der DDR angearscht wurde, einfach weil es die DDR war, hatte Pech.
Wie viel kostete das Ganze eigentlich?
Die Treuhand steckte nach eigenen Angaben rund 150 Milliarden D-Mark in die Sanierung der Betriebe. Vor allem musste sie die Schulden der Betriebe abbezahlen. Das allein kostete 78 Milliarden D-Mark. Die Beseitigung von ökologischen Altlasten weitere 44 Milliarden.
War denn die DDR-Wirtschaft überhaupt noch irgendwas wert?
Ja, das ist so eine Frage, da sind wir vielleicht geschichtlich noch zu nah dran. vielleicht wird sich das auch nie wirklich aufklären lassen, weil wir da auch mit ideologischen Zahlen arbeiten. Es gibt Schätzungen. Hans Motrow, der nach der Wende Regierungschef der DDR war, sprach davon, dass das Volksvermögen 1.000 Milliarden Ostmark wert war. Eine Forschungsgemeinschaft aus Bürgerrechtlern und Wirtschaftsexperten schätzte das DDR-Vermögen auf 650 Milliarden Ostmark. Und der erste Treuhandvorstand Detlef Rohwedder nannte wiederum 600 Milliarden D-Mark, also das Dreifache im Prinzip.
Ja, aber war die DDR nun pleite?
Ja, das kann man schon relativ gesichert sagen. 1989 arbeiteten nur 32% der Betriebe rentabel. So sagt es Wolfram Krause, Staatssekretär im Finanzministerium. Die DDR war mit 34 Milliarden D-Mark im Ausland verschuldet und die Betriebe mit 200 Milliarden Ostmark bei der Staatsbank. So steht es im berüchtigten Schürer-Report, einem internen Bericht der Bank. Muss man auch als ideologisch getrieben zumindest bewerten, den Report, aber die Zahlen sind relativ, zumindest kann man dann die Größenordnung oder die Relationen ungefähr anwenden. Fakt ist, dass die Idee mit der Planwirtschaft schon längst nicht mehr funktionierte. Was die DDR nicht im Tauschhandel mit ihren kommunistischen Brüdern erhalten konnte, kaufte sie heimlich im westlichen Ausland. Wichtigster Handelspartner, die BRD.
Aber die DDR-Betriebe waren doch halbe Museen, oder?
Es gibt diesen Witz, den hat mir die Elisabeth aus Frankfurt erzählt. Die war nämlich Gewerkschafterin für die IG Metall und schon vor der Wende in Ostdeutschland unterwegs, um Betrieben bei der Suche nach Investoren zu helfen. Und die war mit einer japanischen Delegation unterwegs und die hat ihr erklärt, nach einem Besuch der DDR erklärte sie, sie habe zwei tolle Museen gesehen, Pergamon und Robotron.
Okay, Pergamon kenne ich, das ist dieses antike Museum in Berlin, aber Robotron?
Robotron baute unter anderem in Karl-Marx-Stadt Computer oder Rechenmaschinen, wie man das offiziell nannte. Das letzte Robotron-Modell, das sich technisch auf Weltniveau bewegte, war vielleicht der R300 aus den 1960er Jahren. Aber der Zustand der DDR-Wirtschaft, auch wenn da immer so viel Wert drauf gelegt wird, ist eigentlich gar nicht das Entscheidende.
Nicht?
Nein. Denn erst nach der Wende gab es zwei Entwicklungen, mit denen die meisten Betriebe nicht umgehen konnten. Mit dem Mauerfall brach erstens bei vielen ostdeutschen Betrieben der Absatz komplett ein. Die Leute kauften nun einfach keine einheimischen Produkte mehr, egal ob es um Autos, Backmischungen oder Getränke ging. Nur ein typisches Beispiel. Rotkäppchen verkaufte 1986 mehr als 15 Millionen Flaschen Sekt, 1991 gerade mal noch 1 Million. Von rund 700 Ostmarken überlebten nur 120.
Und was war die zweite fatale Entwicklung?
Die D-Mark kam im Juli 1990 in den Osten. Die Ostmark wurde 1:1 in D-Mark umgetauscht. Ihre Kaufkraft betrug aber nur etwa ein Drittel.
Warum hat man das denn überhaupt gemacht?
Um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Ossis sollten kaufen und die wollten ja auch. Und für die Verbraucher war das schön, aber für die ostdeutschen Unternehmen schrecklich. Genauer erklärt uns das KR-Mitglied Martin aus Zwickau, der DDR-Bürgerrechtler war. Für Guthaben und Kredite schien der Kurs unproblematisch, da er ein einmaliges Geschenk an die DDR-Bevölkerung bedeutete. Die Umtauschaktion war auf 4.000 Mark gedeckelt. Darüber hinausgehende Guthaben wurden nur noch 1:2 umgetauscht. Problematisch wurde die Umtauschaktion aber für monatlich wiederkehrende Zahlungen. Löhne, Gehälter und Mieten wurden nun ebenfalls meist 1:1 umgerechnet. Das bedeutete faktisch eine Aufwertung der DDR-Mark auf das Dreifache. Bei den Mieten war das kein Problem. Die waren in der DDR in der Regel extrem niedrig. Kann jemand sagen, was er zu DDR-Zeiten als Miete bezahlt hat?
Ja, meine Alter.
Ich höre das immer noch, ich höre das einfach zu gern. Ich habe 37 Mark Miete bezahlt. Das heißt, wenn das 1:1 dann in D-Mark, das war jetzt nichts, was irgendwie die Leute umgehauen hat. Für Betriebe war das aber anders. Die arbeitsvertraglich festgesetzten Löhne wurden ab dem 1. Juli 1990 in der gleichen Höhe in D-Mark ausgezahlt wie zuvor in Ostmark. Die Arbeitgeber waren somit faktisch verpflichtet, ihren Beschäftigten von einem Tag auf den anderen den dreifachen Lohn zu zahlen. Woher sollten sie das Geld nehmen? Eine Preiserhöhung auf das Dreifache war unter marktwirtschaftlichen Bedingungen nicht möglich. Dadurch verloren die meisten ostdeutschen Betriebe den Wettbewerb gegen die westdeutsche Konkurrenz und mussten ihre Produktion einstellen.
Kannst du das genauer erklären?
Der Kühlschrankhersteller Furon lieferte zum Beispiel wie tausende Ostbetriebe nach Westdeutschland. Dort hieß es dann halt nicht Voron. Die Westdeutschen haben das im Katalog bestellt und da hieß es dann irgendwie anders. Privileg zum Beispiel. Vor der Währungsunion kostete ein Kühlschrank in der Herstellung 360 Ostmark, was etwa 80 D-Mark entsprach. Für 140 D-Mark verkaufte Voron den Kühlschrank in die BRD und machte somit 60 D-Mark Gewinn. Nach der Währungsunion musste Voron seinen Angestellten das Gehalt in D-Mark bezahlen. Jetzt kostete der gleiche Kühlschrank in der Herstellung plötzlich das Dreifache, 360 D-Mark. Verkaufen konnte Voron ja aber weiterhin nur für 140 D-Mark. Und damit ist ab Stichtag 1. Juli ist jeder Kühlschrank, der dort vom Band gelaufen ist, hat 220 Mark Verluste gemacht.
Und ist Voron dann pleite gegangen?
Obwohl es erstmal richtig gut lief. 1992 präsentierte Voron den ersten FCKW und FKW-freien Kühlschrank der Welt. Den hatten die betriebseigenen Ingenieure zusammen mit Greenpeace und dem Dortmunder Hygieneinstitut entwickelt. Statt der ozonschädigenden Gase verwendeten sie erstmals Butan und Propan zur Kühlung. Ein Verfahren, das später zum Weltstandard wurde. So funktionieren bis heute alle Kühlschränke. Voron hat damit auch seinen Teil beigetragen, dass sich das Ozonloch wieder schließt. Hätten die Erzgebirger für ihre Erfindung ein Patent angemeldet, wären sie wahrscheinlich reich geworden. Taten sie aber nicht. Dann hetzte die westdeutsche Konkurrenz auch noch mit aggressiven Werbekampagnen gegen das angeblich gefährliche neue Verfahren von Voron. Also AEG und Co. haben zusammen ganzseitige Werbeanzeigen geschalten, indem sie sagen, hier dieses Propan und Butan, macht euch das nicht in eure Bude, das macht Krebs. Um es dann natürlich selber bis heute zu verkaufen. 1996 kam die Insolvenz, das Unternehmen wurde noch ein paar Mal verkauft, 2009 war endgültig Schluss. Was Voron geschah, ist leider auch ein typisches Beispiel für einen dritten Grund, der viele eigentlich zukunftsfähige Ostfirmen in den Ruin trieb, Treuhand hin oder her, fehlende Erfahrung im kapitalistischen Wettbewerb.
Wer hat denn wirtschaftlich am meisten profitiert von der Wende?
Da gibt es Vorschläge. Das wisst ihr. Wer? Banken auf jeden Fall. Versicherung bestimmt auch ganz groß. Ja.
Allianz nennt er auch einmal.
Den geht es ja auch nicht so schlecht. Zu den größten Gewinnern dürften sicherlich die Banken gehört haben. Das ZDF-Magazin Frontal 21 enthüllte 2010 einen Bericht des Bundesrechnungshofes, den die Bundesregierung bis heute als geheim einstuft. Der Rechnungshof hatte 1995 die Privatisierung der DDR-Banken massiv kritisiert. Die Prüfer fanden, die westdeutschen Banken hatten sich die Ostbanken so billig einverleibt, Zitat, dass durch die damit entstandenen Belastungen der verschiedenen Wirtschaftsbereiche eine wesentliche Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Aufbauprozesses in den neuen Bundesländern verbunden war und immer noch ist. In dem Bericht werden auch Beispiele genannt. Leider nicht die Deutsche Bank, aber man kann die Relationen wahrscheinlich ungefähr anwenden, auch auf die Deutsche Bank, halt ein Vielfaches. Das Beispiel, was ich jetzt nenne, ist die Berliner Bank. Die Berliner Bank West kaufte die Berliner Stadtbank Ost für 49 Millionen D-Mark. Also was jetzt so ein mittelklassiger Bundesligaspieler kostet ungefähr. Das war, glaube ich, auch damals schon ein ganz fairer Preis eigentlich für eine ganze Bank. Ne? Gleichzeitig erwarb die Berliner Bank West damit die Altkreditforderungen der Ostbank in Höhe von 11,5 Milliarden D-Mark. Also im Prinzip haben die nicht eine halbe Milliarde bezahlt, sondern die haben 11 Milliarden geschenkt bekommen. Und das bei null Risiko für die Berliner Bank. Denn der Staat bürgte zu 100% für etwaige Kreditausfälle. Die Treuhand hatte mit diesen Bankendeals meist wenig zu tun. Die waren bereits abgesegnet, bevor die Anstalt ihre Arbeit aufnahm. Die westdeutschen Bankenchefs hatten in der Zwischenzeit auf eigene Faust Vereinbarungen mit den Managern der ostdeutschen Banken getroffen. In der Regel beteiligte man sich über eigens gegründete Tochterfirmen und gründete diese dann kurz darauf als neue Bank aus.
Aber hat es denn für die Ostdeutschen überhaupt einen Unterschied gemacht, wem die Banken gehören?
Ja, schon. Weil aus lauter Dankbarkeit und weil die ja so viel Risiko hatten, verdoppelten die westdeutschen Banken die Zinsen von 5% auf 10%, so im Schnitt. Und allein die ostdeutschen Wohnungsunternehmen, die nach der Bankenprivatisierung nicht mehr Kreditnehmer staatlicher, sondern privater Banken waren, mussten nun plötzlich Schulden in Höhe von 52,5 Milliarden D-Mark zu marktüblichen Zinsen von mehr als 10% zurückzahlen. Also da muss man ja auch sehen, dass das Thema Schulden ja auch nochmal eine andere Geschichte war zu DDR-Zeiten mit einem anderen Wirtschaftssystem, weil da ja nie so explizit vorgesehen war, dass ein Wohnungsbauunternehmen Schulden zurückzahlt. Das waren ja die Investitionen vom Staat in das Unternehmen, die über die Staatsbank erledigt wurden. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum kommunale Wohnungsbauunternehmen in Ostdeutschland bis heute Riesenprobleme haben. Und warum Mitte der 90er so viele davon dann verkauft wurden an Hedgefonds und so weiter und dann jetzt teurer wieder zurückgekauft werden, weil die Wohnungen fehlen. Ne? Das ist eine Entwicklung, die ganz klar mit den Banken zu tun hat. Die Deutsche Bank als größte westdeutsche Privatbank machte mit der Wiedervereinigung auch den größten Gewinn. Sie erhielt zum Beispiel 80% des gesamten Filialnetzes der DDR-Bank. Die Dresdner Bank erhielt die restlichen 20%, weil sie von dem Deal rechtzeitig Wind bekommen hatte und sich bei der Bundesregierung beschwerte. Nochmal ein Zitat aus dem Bundesrechnungshofsbericht, dem Geheimen. Westdeutsche Banken erlangten infolge der Vereinbarungen mit ehemaligen Banken der DDR erhebliche Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Mitbewerbern, indem ihnen der Zugang zu Filialen und Kundenstamm der DDR-Banken noch vor der Vereinigung ermöglicht wurde. Und das, was da passiert ist im Bankenbereich, das ist im Wesentlichen in den anderen Bereichen der deutschen Industrie auch passiert. Also die Big Player der bundesdeutschen Industrie teilten den Osten untereinander auf, bevor die Treuhand überhaupt in die Gänge gekommen ist. So wie im Bankenwesen lief es auch in der Energiewirtschaft. Da waren es Preußen Elektra, RWE und die Bayernwerke zum Beispiel. Dem Versicherungswesen die Allianz, dem Lebensmittelhandel mit Aldi Tengelmann, der Flugbranche Lufthansa, Telekommunikation Siemens, Metallbranche Thyssen und so weiter. In all diesen entscheidenden Wirtschaftsbereichen gab es de facto kaum Wettbewerb. Da hieß es schlicht, wer zuerst kommt, mal zuerst.
Okay, wer hat denn eigentlich bei der Treuhand gearbeitet?
Das würde ich jetzt mal ein bisschen abkürzen. 3.500 Mitarbeiter hatte die Treuhand. Die absolute Mehrheit, 2/3, stammte aus dem Osten. Alles, was zu sagen hatte, war aus dem Westen. Hm. Also bis auf Einzelpersonen, Ausnahmen, die mal einen Bereichsleiter gab es, glaube ich, das war's.
Dann, man hört aber auch von Kriminalität bei der Treuhand. Gab es nun Betrüger bei der Treuhand oder nicht?
Ja, als vielleicht schillerndster Treuhandbetrüger darf wohl Michael Rottmann gelten. Der Prokurist aus Süddeutschland kaufte der Treuhand über Strohmänner in der Schweiz die Firma Wärmeanlagenbau Berlin ab, die WBB. Das war nicht irgendein kleiner Betrieb. Die WBB hatte nach der Wende 1200 Mitarbeiter und baute Heizkraftwerke und Fernwärmeleitungen in der DDR und Osteuropa. Die Firma war zwar sanierungsbedürftig, hatte aber volle Auftragsbücher, wertvolle Immobilien und Grundstücke in Berlin, Leipzig, Zwickau und gut ausgebildete Mitarbeiter. Ihr Wert wurde später auf bis zu 80 Millionen Euro geschätzt. Allein das Barvermögen betrug 75 Millionen. Die Treuhand verkaufte sie Rottmann für gerade mal 1 Million. Im Gegenzug hatte der Prokurist versprochen, die WBB zu sanieren und 3/4 der Arbeitsplätze zu retten. Was er in Wahrheit gemacht hat, war ein undurchsichtiges Netzwerk aus 17 Tochterfirmen in Holland, der Schweiz, in Liechtenstein zu gründen. Und dann begann er, wie das Berlins Generalstaatsanwalt später nannte, zielstrebig die Ausplünderung. Stückchen für Stückchen übertrug er die WBB den Tochterfirmen, die dann alles schnell verkauften. Rottmann selbst tat das alles im hellsten Scheinwerferlicht. Er ließ sich erstmal für 2 Millionen Euro eine neue Wohnung in der WBB-Zentrale in der Berliner Ballstraße einrichten. Das ist, wo das praktisch kann man da, von da kann man eigentlich auf den Bundestag spucken. Das ist da, wo das ARD-Hauptstadtstudio ist. Ah, ja. Also das auch mal zum, was allein die Immobilie wert, glaube ich, mehr wert als was hier angegeben wurde als Gesamtwert für die Firma. Und dort, nachdem er sich dort sein Loft eingerichtet hat, als erste Amtshandlung, hat er dort auch seinen 50. Geburtstag gefeiert mit Stripperinnen und die Ehefrauen sitzen auf dem Sofa und trinken ganz große Rotweingläser und er selbst als Robin Hood verkleidet und RTL dabei. Alles auf Firmenkosten natürlich und schwadronierte dann noch darüber, wie die WBB bald Kraftwerke wie Brötchen backt. In der Doku Der deutsche Goldrausch von Dirk Labs kannst du dir das ansehen. Aber die Party war bald vorbei. 1994 musste die WBB Konkurs anmelden. Insgesamt soll Rottmann um die 100 Millionen D-Mark veruntreut und 1000 Arbeitsplätze vernichtet haben.
Aber dieser Rottmann wurde schon bestraft, oder?
Natürlich. Nicht so wirklich. Zwei Ex-Geschäftsführer und ein Berater wurden später zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der schillernde Drahtzieher selbst setzte sich jedoch mit seiner Familie zunächst in die Karibik ab und konnte später in England ungestört seine Millionen ausgeben. Erst 2009 wurde er in Deutschland vor ein Gericht gestellt, allerdings war da das Geld längst weg und die Straftaten verjährt. Rottmann saß lediglich 1,5 Jahre im Gefängnis.
Das gibt's doch nicht.
Doch. Sicher ist, bei der Treuhand wurde nachweislich betrogen. Es gab Bilanzfälschungen, Korruption, Unterwertverkäufe, Preisabsprachen, Handel mit Insiderwissen. 1998 bezifferte ein vom Bundestag eingesetzter Untersuchungsausschuss den entstandenen Schaden auf 3 bis 10 Milliarden D-Mark. Eine äußerst konservative, also es gibt auch weitaus höhere Schätzungen. Berliner Staatsanwaltschaft zum Beispiel mal 26 Milliarden D-Mark und das halt, ist eigentlich auch noch konservativ. Die Nachfolgerin der Treuhand, die Anstalt mit dem unmerkbaren Namen, existiert übrigens bis heute und hat in den vergangenen Jahren mehrfach erfolgreich gegen Banken in der Schweiz, Österreich und Liechtenstein geklagt. Die Banken mussten Millionen Euro Schadensersatz für verschwundenes DDR-Vermögen zahlen, das SED-Kader illegal beiseite geschafft haben.
Aber waren das eher Einzelfälle oder die Regel? Wie sehr haben die Wessis oder die Ossis denn nun über diesen Tisch gezogen?
Zwar sind viele Treuhandakten noch unter Verschluss, was jetzt nicht mehr stimmt. Also diese 30 Jahre, die erstmal gesperrt sind, die sind jetzt vorbei. Und im Moment schaut sich das Bundesarchiv die Treuhandakten an, um zu entscheiden, was sie davon letztlich archiviert. Archiviert werden ungefähr 10%, in dem Fall, üblicherweise eher 5. Man liest das manchmal, ich habe letztens auch mal im Spiegel gelesen, da stand, der Autor hat die Treuhandakten eingesehen, das ist Quatsch. Die Treuhandakten sind 40 Kilometer Aktenordner an Aktenordner.
Aber der Bundestag wollte ja einen Untersuchungsausschuss dazu mal einberufen eigentlich.
Ja, was ist daraus eigentlich geworden?
Fehlende Mehrheiten,
ne? Dennoch beschäftigen sich Treuhandforscher natürlich schon seit einiger Zeit mit dem Thema und sind sich weitgehend einig, dass Korruption eher eine Begleiterscheinung eines Systemtransfers war, der als Schocktherapie durchgeführt wurde, als ein Massenphänomen. Die Öffentlichkeit und natürlich auch die Treuhand bekamen zwar mit, dass Unrecht passierte und die Zahl der Checklisten und Prüfvorgaben, die die Mitarbeiter zu beachten hatten, stieg. Sie wurden aber oft ignoriert, was möglich war, weil es keine Konsequenzen hatte. Die Treuhandmitarbeiter hatten eine Garantie bekommen, keine Strafverfolgung wegen fahrlässigen Handelns befürchten zu müssen.
Die Treuhandmitarbeiter hatten eine Amnestie? Warum das denn?
Theo Weigel, weil sonst kaum jemand das Risiko auf sich genommen hätte, diesen Job zu machen. Und so unwahr ist das vielleicht auch nicht. Und man muss halt auch dazu sagen, dass nicht alles, was schlecht verhandelt ist, auch kriminell ist. Und fast alles, was schlecht verhandelt war, hätte wahrscheinlich nur mit sehr viel mehr Zeit besser gelöst werden können. Aber diese Zeit hatten die Treuhandmitarbeiter nicht, weil die Bundesregierung das so beschlossen hat. Die Prüfung von Investoren des tatsächlichen Wertes der Betriebe fand oft binnen weniger Stunden statt. Erinnerst du dich? Es sollte schnell, schnell, schnell gehen. Das Katapult-Magazin berichtet in seiner exzellent recherchierten Sonderausgabe zum Thema Treuhand, wozu das führte. Die Folge waren unausgereifte Verträge mit rechtlichen Schlupflöchern. Wichtige Zielkriterien, um Arbeitsplätze zu erhalten und Investitionszusagen zu konkretisieren, fehlten in vielen Kaufabwicklungen völlig. Kritik machte sich zudem immer wieder an Verkaufspreisen fest, die deutlich unter dem Wert der Unternehmen lagen. Dazu trugen auch fehlende Bieterwettbewerbe bei. Bei einem Teil der Verkäufe fanden keine Ausschreibungen statt, um adäquate Investoren und angemessene Preise zu ermitteln. Also vieles wurde halt tatsächlich auch einfach auf dem Gang verteilt.
Das klingt nach einer Menge Chaos.
Absolutes Chaos.
Dann kann man ja fast verstehen, warum die Leute so sauer auf die Treuhand waren und sind.
Die Wut gegen die Treuhand war häufig aber auch irrational und geprägt von den Ängsten der von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmer sowie der Undurchsichtigkeit der Ereignisse. Ich will dir deshalb eine kleine Geschichte erzählen.
Uff, noch mehr lesen.
Ja, also 2/3 haben wir jetzt geschafft. Ist wirklich nicht mehr so lang. Und es gibt noch eine spektakuläre Geschichte, die mit dem letzten Mord der RAF endet. Und Theodor Sacharzin kommt auch noch vor.
Halt danach durch. Dann dürft ihr auch meckern danach.
Na gut, okay. Also schon Mitte September 1990, da kam die Anstalt gerade erst in Schwung, wurde die Zentrale der Treuhand am Berliner Alexanderplatz zum ersten Mal von wütenden Arbeitnehmern besetzt. Mitarbeiter der DDR-Hotelkette Interhotel waren in das Gebäude gestürmt und forderten den Vorstand Detlef Rohwedder zu einer Stellungnahme auf. Das passierte in den folgenden, kann man sich auch im Internet angucken, auf YouTube, ist super spannend. Das passierte in den folgenden Wochen und Monaten noch häufig, nicht nur in der Zentrale in Berlin, auch in den 15 Niederlassungen der Treuhand. Zur Interhotelkette gehörten die besten 34 Hotels der DDR. Sie waren so luxuriös, dass man die eigene, klassenbewusste Bevölkerung lieber gar nicht erst reinließ. Das heutige Westin Grand Berlin in der Friedrichstraße zum Beispiel, das Hilton in Dresden und das legendäre Hotel Elefant in Weimar gehörten zum Beispiel zu Interhotel. Der Generaldirektor der DDR-Kette hatte bereits 1989 heimlich über den Verkauf aller Häuser mit der Hotelkette Steigenberger aus Frankfurt am Main verhandelt. Man war sich einig geworden, der Verkauf sollte abgewickelt werden und die Mitarbeiter waren froh drüber, ihre Arbeitsplätze schienen sicher. Aber die Treuhand, die seit ein paar Wochen offiziell Eigentümerin der Hotels war, stellte sich quer. Rohwedder persönlich stoppte die Privatisierung.
Hä, wieso das dann? Das sollte doch schnell gehen mit der Privatisierung.
Ja, der Interhotel-Generaldirektor hatte aber überhaupt kein Recht dazu gehabt, die Hotels zu verkaufen. Das waren ja nicht seine Hotels, aber sowas passierte halt ständig. Leute, denen das gar nicht gehört hat, haben die Sachen verkauft. Die Hotels gehörten der Treuhand und Rohwedder wollte verhindern, dass sich wiederholt, was mit großen Teilen der Wirtschaft bereits passiert war. Denke nur mal zurück an das Beispiel mit der Deutschen Bank, dass Fakten geschaffen werden, bevor die Treuhand überhaupt zum Zug kommt.
Aber das wäre doch ein Problem weniger für die Treuhand gewesen.
Rohwedder glaubte aber, einen deutlich besseren Preis heraushandeln zu können. Er fand, Steigenberger zieht die Ossis über den Tisch, denen es nur ums Überleben ging. Zu den wütenden Interhotel-Mitarbeitern sagte er schließlich, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Schlachter selber. Am Ende sollte er recht behalten, die Hotels wurden später einzeln verkauft und erzielten dadurch deutlich höhere Kaufpreise. Viele von ihnen sind wieder richtig feine Häuser. Allerdings hat Rohwedder das nicht mehr miterlebt. Er wurde von der Roten Armee-Fraktion ermordet. 1991 war eine Menge Frust unterwegs und der entlud sich immer heftiger. Im März gingen in Leipzig 30.000 Menschen auf die Straßen. In mehr als 20 ostdeutschen Städten wurde gegen Massenarbeitslosigkeit demonstriert. Am Karfreitag 1991 zündete eine ominöse Terrorzelle namens Thomas Münzers Wilder Haufen eine Brandbombe in der Treuhandniederlassung in Berlin. Sie brannte komplett aus. Und 3 Tage später, am Ostermontag, wurde Treuhandvorstand Detlef Rohwedder in seiner Villa in Düsseldorf in den Rücken geschossen. Er starb sofort. Es ist der 33. und letzte Mord der RAF. In einem Bekennerschreiben sagt die linke Terrorzelle über ihr Opfer, für ihn gab es von Anfang an nichts in der Ex-DDR, was seinem auf Profit ausgerichteten Blick irgendwelche Werte hatte. Alles dort war für ihn immer nur Konkursmasse.
Mach's mich fertig. Chaos, Kriminalität, terroristische Anschläge. Es gibt keine Erfolgsgeschichte bei der Treuhand?
Doch, ein paar gibt's. Mehr wahrscheinlich, als wir wissen, weil das ist kein Medienthema irgendwie, erfolgreiche Treuhandgeschichten. Aber die bekannteste ist auf jeden Fall Rotkäppchen. Der Sekthersteller aus Sachsen-Anhalt ist eine der wenigen Ostfirmen, die nicht nur überlebt haben, sondern zum gesamtdeutschen Marktführer wurden. Anfang April, letztes Jahr, meldete der ehemalige VIB aus Freiburg erstmals einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro pro Jahr. Rotkäppchen verkaufte 278 Millionen Flaschen im vergangenen Jahr.
Ja, die Treuhand also alles richtig gemacht.
Rotkäppchen ist auch eine Erfolgsgeschichte der Treuhand. Sie ließ die auswärtigen Investoren abblitzen, die die traditionsreiche Sektkellerei am liebsten geschenkt bekommen wollten und investierte lieber selbst rund 7 Millionen D-Mark in eine neue Abfüllanlage. Dadurch konnte billiger produziert werden und die Mitarbeiter brachten die Marke wieder in Schwung. 4 von ihnen, alle schon mehr als 10 Jahre im Unternehmen, schlossen sich 1993 zusammen und kauften Rotkäppchen in einem sogenannten Management-Buyout von der Treuhand. Und das ist so eine Geschichte, das ist halt bitter, weil diesen Management-Buyout, also dass Leute, die noch in dem Betrieb arbeiten und die schon seit DDR-Zeiten dort gearbeitet haben, dass die ihren eigenen Betrieb kaufen, das kam halt leider sehr, sehr selten vor. Foron zum Beispiel, die Ingenieure hatten das auch vor, sind aber aus demselben Grund dran gescheitert oder von der Treuhand dann abgelehnt worden, weil die kein Kapital hatten. Denn im Gegensatz zu den Banken die deren Risiko zu 100% verbürgt war vom Staat, mussten Privatleute auch privat in die Haftung gehen für solche Kredite. Und nicht nur das, die Ehepartner gleich noch mit. Das sind eigentlich sind das sittenwidrige Verträge aus heutiger Sicht, aber so war das. Bei Rotkäppchen, die hatten dann noch Harald Eckes kennengelernt, mal bei einer Weinverkostung, und da hat das jedenfalls geklappt. Und deswegen ist es auch eine Erfolgsgeschichte der Treuhand.
Okay, was ich bis jetzt verstanden habe, ist, viele Sachen sind schlecht gelaufen bei der Treuhand, einige aber nicht. Es gab Kriminalität, aber es war nicht die Regel. Hast du ein Fazit für mich?
Ja, erstens ist komplex. Es ist halt einfach nicht so einfach. Und zweitens hat die Treuhand letztlich genau das umgesetzt, was ihre Aufgabe war. Als Anstalt kann man ihr eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, die absolute Mehrheit der Mitarbeiter hätte eher einen Orden verdient für die unglaubliche Belastung, der sie sich ausgesetzt haben und die für, gerade für die ostdeutschen Treuhandmitarbeiter oft bis heute auch noch fortdauert. Also das sind ja schwarze Schafe in ihren Kommunen oft geblieben.
Aber?
Ja, aber selbst mich als Ossi, für den das Thema Treuhand wirklich nicht neu ist, hat es bei dieser Recherche manchmal gefröstelt, wie eiskalt die Regierung von Helmut Kohl das Projekt Wiedervereinigung durchgezogen hat. Ich finde aber auch, man darf nicht vergessen, dass die Ostdeutschen diesen Weg genauso wollten. Sie haben die CDU gewählt und nicht die Bürgerrechtler, die die Wende gebracht haben und eine ganz andere Vorstellung davon hatten, wie die Wirtschaft privatisiert werden sollte. Die Bürger wollten die D-Mark, keine Anteilsscheine an etwas, von dem niemand wusste, was es einmal wert sein sollte. Und sie wollten die Westprodukte und das alles sofort.
Bischof Frust ist da bei dir aber auch unterwegs, oder?
Ja, und beim Stichwort Frust kommen wir doch direkt zu Thilo Sarrazin.
Sarrazin, der SPD-Mann.
Kannst du gar nicht aussprechen, oder?
Was? Habe ich es falsch ausgesprochen? Sarrazin, der SPD-Mann, der den rassistischen Bestseller Deutschland schafft sich abgeschrieben hat. Was hat der denn mit der Treuhand zu tun?
Thilo Sarrazin war zuständig für Konzept und Strategie sowohl der Währungsunion als auch der Treuhand. Ja, an der Stelle wird oft dann so, oh, gemacht.
Oh.
Ja, Thilo Sarrazin, zuständig für Konzept und Strategie der Währungsunion und der Treuhand, als Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium, gemeinsam mit Staatssekretär Horst, es darf auch mal gestorben werden, Köhler, verhandelte er direkt mit der DDR-Regierung und der Volkskammer. Der in Gera geborene Sarrazin sagte später in einem Interview über diese Zeit: Ich war kein Getriebener, ich war Treibender. Und zwar deshalb, weil ich mit dem mir angeborenen Maß an Zynismus und Kälte plus Sachverstand plus intensiver Sachbeschäftigung ganz klar und ohne Wunschdenken gesagt habe, wie es weitergehen würde. Ich habe die Vorgänge zudem abgestuft, stets schrittweise gedacht. So nach dem Motto: Zuerst einmal bekommen wir die DDR an die Angel und schaffen vollendete Tatsachen in Richtung deutsche Einheit. Ich habe also alles getan, um diesen Prozess zu fördern. Als das dann erledigt war, die Treuhand existierte und unsere Überlegungen aufgegangen waren, habe ich gesagt, jetzt wickeln wir das ganze Zeug möglichst schnell ab. Und das ist jetzt nicht ein Interview, was jemand mal bei einer Hinterzimmerveranstaltung aus der ersten Reihe mitgeschnitten hat. Das ist ein Interview, was Sarrazin, glaube ich, 15 Jahre später gegeben hat. Und autorisiert. Also der Mann denkt bis heute, hat alles richtig gemacht. Zu Sarrazins Methoden gehörte es auch, dass er die gewählten DDR, und jetzt heißt es, die Ossis haben ein Demokratiedefizit, übrigens. Zu Sarrazins Methoden gehörte es auch, dass er die gewählten DDR-Vertreter, die ihre eigenen Vorstellungen mit zu den Verhandlungen brachten, schlichtweg anlog, wie er später in seinem Buch Entstehung beschreibt. Sein Motto damals: Wir bezahlen alles, also bestimmen wir alles. Wenn wir nach einem Fehler im System suchen, der die kriminellen Handlungen, Schlampereien und Demütigungen dieser Zeit erklärt, muss uns klar sein, dass wir ihn vielleicht nicht viel besser zu fassen kriegen werden als den kalten Schauer, der ihn auch beim Lesen der rassistischen Küchenpsychologie des späteren, äußerst erfolgreichen Sachbuchautors Sarrazin überkommt.
Okay, hätte es dann auch eine Alternative zur Treuhand gegeben?
Das Treuhandgesetz war ursprünglich, bereits vor der Wende, von einer Gruppe von Bürgerrechtlern in der DDR entwickelt und von der letzten DDR-Volkskammer im Frühjahr 1990 in freien Wahlen beschlossen worden. Demnach sollten die Bürger Anteilsscheine am Volkseigentum erhalten. Diese Anteilsscheine wären ihr Kapital gewesen und hätten ihr Mitspracherecht daran gesichert, was mit dem Unternehmen geschieht. Dann wäre so ein Management-Buyout vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte gewesen. Das wäre dann auch ein Kapital gewesen, was solche Manager in der Treuhand vorlegen können und einer Bank, um einen Kredit zu bekommen. Ich spasse dir gleich auf. Auch vor der Wende bildeten sich in vielen Unternehmen in basisdemokratischen Prozessen bereits neue Betriebsräte, wurden autoritäre Strukturen abgeschafft, demilitarisiert. In großen Betrieben gab es ja auch noch bewaffnete Einheiten. Die inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi rausgeschmissen und gemeinsam über die Zukunft nachgedacht sowie nach Investoren gesucht. Doch dann kamen die ersten freien Wahlen. Die gewann die CDU. Lothar de Maizière wurde nun DDR-Ministerpräsident und wurde von Bundeskanzler Helmut Kohl in die Tasche gesteckt. Der Kanzler der Einheit ignorierte schlicht, was die Ossis sich da so ausgedacht hatten. Bonn schrieb an den Gesetzen der neuen Volkskammer indirekt bereits mit, zum Beispiel über Thilo Sarrazin. Und so hieß es im Treuhandgesetz plötzlich, das volkseigene Vermögen ist zu privatisieren. Das Konzept der Anteilsscheine fanden die Westdeutschen lächerlich. In Tschechien interessierte man sich dagegen dafür und setzte es um mit Erfolg. Also das Land gibt es zumindest noch und wächst ähnlich wie jetzt, der Osten Deutschlands.
Brauchen wir sowas wie eine deutsch-deutsche Wiedergutmachung?
Ja. Also über die Treuhand und die Nachwendezeit noch einmal neu zu reden, den Zeitzeugen zuzuhören und ihre Erfahrungen zu respektieren, ist auf jeden Fall schon mal ein Beitrag zu einer Wiedergutmachung. Es bleibt hoch emotional, leider, aber es wird jetzt auf jeden Fall geredet. Das ist ja nur eine von tausenden Veranstaltungen, die in den letzten Monaten und den kommenden stattfindet. Und das bewegt schon einiges. Also, und ich finde das auch sehr positiv, ehrlich gesagt. Ja, das habe ich sogar geschrieben. Dass wir diese Debatte gerade führen, kann man auch durchaus positiv sehen, sagt zum Beispiel die Soziologin Naika Furutan. Ich zitiere mal, je stärker man im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft aufholt, umso größer wird zu Recht die Unzufriedenheit darüber, was noch nicht aufgeholt ist. Das nennt man Emanzipation. Und dadurch fragen sich auch im Osten immer mehr Menschen, wie kann es sein, dass wir strukturell aufholen, man uns kulturell, aber noch immer als nicht zugehörig betrachtet. Aber nicht nur der westliche Blick auf den Osten muss sich ändern. West und Ost sprechen übereinander, aber in aller Regel nicht miteinander. Und das ist schlecht, weil die Sündenbockrolle der Treuhand zu einer Art negativen Mythos zu werden droht. Und das ist nicht nur unfair, es verhindert auch die Beschäftigung der Ostdeutschen mit der eigenen Verantwortung. Genau das fordert der Leipziger Rechtsextremismusforscher Michael Lühmann. Er sagt, es ist nicht alles gut gelaufen nach 89 im Osten, aber dafür nach 30 Jahren und seit 30 Jahren die Schuld immer noch im Westen suchen zu wollen, das ist nicht nur historisch falsch. Hier werden die Ostdeutschen infantilisiert und wird ihnen die gebührende Verantwortung mal wieder abgenommen. Und dann muss es auch neue Ideen geben dafür, wie die bestehenden Ungerechtigkeiten abgebaut werden können. Wie die Steuerverteilung zum Beispiel gerechter wird innerhalb Deutschlands oder wie mehr Ostdeutsche in Führungspositionen kommen. Da gibt es ja schon konkrete Ideen durchaus. Mhm. Aber
hätte jetzt die Bundestagsabgeordnete hier sitzen müssen, die könnte dir mehr dazu sagen.
Es gibt hier bereits einige konkrete Ideen. Punkt, 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 Punkt.
Jetzt aber mal Schluss.
Ja.
Ich meine, wie viel kann man eigentlich vorlesen?
Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke Claudia auch fürs Einspringen und Mitmachen. Ich finde das ganz
infantile toll. Fragen stellen.
Tolle Fragen.
Die gar nicht vorgeschrieben waren.